Kontext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich, mit mir am Mikrofon Annika Inderbeek zu haben und wir sprechen zum Thema Delayering. Weg mit der Hierarchie. Hallo liebe Annika, schön, dass du heute mein Gast bist. Stellst du dich unseren HörerInnen bitte kurz selbst vor?
Ja, total gerne. Hi Stefan und freue mich heute total, dass ich deine Gästin sein darf. Kurz zu mir, ich bin Annika, bin CHRO bei Statista, einem von den weltweit größten Datenanbietern. Ich selber bin jetzt seit über 10 Jahren im HR tätig, mal gestartete Unternehmensberatung und Quereinstieg ins HR gemacht aus dem M&A und Private Equity Umfeld und genau danach auf die HR-Seite gewechselt, auch erst in der Beratung und vor Statista eine Weile den HR-Bereich bei About You geleitet.
Mhm. Und jetzt sprechen wir über ein Thema und ich gebe ganz ehrlich zu, wenn man mir diesen englischen Begriff so zugeworfen hätte, ich hätte nachdenken müssen. Jetzt stecke ich hier relativ weit in der Szene drin. Magst du unseren HörerInnen ganz kurz verraten, was ist denn Delayering?
Ja, das ist ja auch wieder so einer dieser schönen denglischen Begriffe, der hier überall so gerne verwendet wird. Also was ist Delayering? Darunter versteht sich aktuell ein Trend, den viele Unternehmen nutzen, sowohl im Organisationsdesign als auch zur Kostenreduktion. Und zwar bezieht er sich auf die Reduktion von Unternehmenslayern, also quasi von, sag mal so, verschiedenen Karrierestufen oder Hierarchiestufen, auf denen eine Person aufgehängt sein kann in der Organisation.
Jetzt ist das so ein bisschen was ich früher irgendwie unter Lean Management irgendwie verstanden hatte, nach dem Motto, mach's irgendwie knapp, schau, dass du nicht zu viel Hierarchie aufbaust. Die große Frage ist ja eigentlich trotzdem, wir definieren per se Hierarchie immer als etwas Schlechtes an, ja? Also meistens gehen wir ja nicht vom HR-Kontext aus, sondern wir reden über Entscheidungen und ganz viele Menschen, die da über dir und unter dir in Anführungszeichen im Organigramm hängen. Wir sehen das immer was Schlechtes. Hat es jetzt rein damit zu tun, dass wir sagen, nee, das muss tatsächlich weg? Oder ist dieser Fokus, den du gerade genannt hast, auf Kosten plus, und dann hast du gesagt, Organisationsdesign? Und das ist eigentlich das Spannende. Gibt's irgendwas, was es besser macht, wenn es delayered ist am Ende?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute und sehr weitreichende Frage. Ich starte mal mit dem Punkt, ist Hierarchie oder sind Organisationslevel generell was Schlechtes? Auf gar keinen Fall so. Man braucht definitiv Organisationslayer. Ich glaube, nehmen wir uns jetzt mal das Beispiel von einem Unternehmen, jetzt 1000 Mitarbeitende groß. Mhm. Hätten wir da keine Organisationslayer, würden ja technisch 1000 Menschen an den oder die CEO reporten, was an der Stelle ein bisschen schwierig wäre. Das heißt, hier braucht man natürlich in gewisser Weise Organisationslayer. Mit dem Einführen von jedem Layer gibt man aber natürlich auch in gewisser Weise ein Stück weit, ich sag mal, Schnelligkeit auf und wir kennen es ja alle bei einer stillen Post, auch Effizienz in der Kommunikation. Wenn man sich zu dritt hinstellt und einen komplexen Satz jeweils ins Ohr flüstert, ich weiß nicht, ob du das Spiel noch kennst, womit man mal startet und was dann quasi hinten wieder rauskommt, ist was total anderes. Und ich finde, das macht auch nochmal einen komplett großen Unterschied, ob man das jetzt mit 3 Personen macht oder mit 20. Und da setzt quasi auch das Thema Delayering beziehungsweise Organisationsdesign, was Hierarchiestufen angeht, an. Also abschließend auf die Frage, es ist überhaupt nichts Schlechtes de facto, nichtsdestotrotz muss man Hierarchie-Level auch ganz klar planen mit allen Vor- und Nachteilen, die sowas haben kann.
Das ist ein super Ansatzpunkt, was du jetzt gerade gesagt hast, weil die Frage ist ja, in der Regel sind diese Hierarchiestufen bei Unternehmen, die jetzt nicht vom Startup zum Großkonzern hochgehen, die sind ja irgendwann schon ganz lange da. Ja, so klassischerweise erste Führungsebene, so eine Art Teamleitung, dann macht man eine Abteilung draus, dann rennt man es irgendwann Hauptabteilung und so weiter. Hat man da in dem Design damals einen Fehler gemacht? Weil es gab ja sicherlich Gründe zu sagen, jetzt sind es eben einfach mal plötzlich viele. Jetzt spalten wir das Ganze auf in zwei einzelne Teams, in zwei einzelne Bereiche und so weiter. Dass man plötzlich jetzt auf die Idee kommt und sagt, nee, eigentlich ist es so doch nicht so gut. Was ist so da der konkrete Anlass auf einmal?
Also ich glaube de facto, dass es gar nicht unbedingt immer Fehler sein können, von denen wir da sprechen, sondern andere Basisprämissen oder andere Grundannahmen damals. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel so vom Software-as-a-Service-Tech-Bereich, so in dem ich ja primär unterwegs bin. Und wenn wir uns da anschauen, was hat Organisationslayer getrieben eigentlich über die Jahre? Das war ganz stark Wachstum. Also denken wir doch mal an die Jahre 2020 zurück und nehmen jetzt da das Beispiel E-Commerce, ja, Amazon oder auch ein About You beispielsweise, wo ich ja tätig war. Ein riesengroßer Wachstum von Umsatz, von Mitarbeitenden. Und natürlich, wenn du ein Unternehmen auf Wachstum aufsetzt, gehst du davon aus, dass du eine Person auf einem gewissen Level einstellst und man sagt, diese Person ist jetzt dafür verantwortlich, das Team aufzubauen, das Team zu vergrößern und dann nach einer gewissen Zeit sagst du, jetzt steht das Team und jetzt sind die Organisationslayer total richtig, weil das Team ist ja gewachsen. Das heißt, ich habe diese Wachstumsannahme, wenn die dann aber irgendwann nicht mehr eintrifft, wie jetzt gerade, wir sind in einer wahnsinnig schwierigen wirtschaftlichen Lage, gerade im Tech-Bereich wird bei jeder Position immer wieder überlegt, besetzen wir die jetzt nach, brauchen wir dafür jetzt wirklich nochmal jemand anderen, kriegen wir das effizienter hin? Also diese Wachstumszeiten sind zumindest in vielen Branchen, nicht in allen, gar nicht mehr so da. Trotzdem hat man noch diese alte Logik. Und daher finde ich, ist das an der Stelle weniger ein Fehler, als dass man sagt, es ist einfach eine andere Entwicklung am Markt als die, die ich mir damals vorgenommen hatte in Zeiten von extrem starkem Wachstum. Und dann gibt es, finde ich, noch ein zweites Thema. Und zwar sind das, wie definiere ich eigentlich Karriere? Als ich damals angefangen habe zu arbeiten, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da war Karriere einfach ganz, ganz starr. Das musste immer mit Führung zusammenhängen. Ja. Je mehr Menschen man verantwortet hat, je größer das Budget war, desto wichtiger, genau. Das ist ein größeres Office auf der Ecke und je einfach ja diese sehr klassische Vorstellung von Karriere. Und das hat sich ja total gewandelt. Ne? Ich finde gerade auch da mit technologischem Fortschritt, wir sehen in den Tech-Umfeldern, je technischer ein Bereich ist, je komplexer, desto mehr Experts haben wir auch in den Bereichen. Das bedeutet Menschen, die keine Personalführung de facto innehaben, aber die sagen, sie sind Experten, Expertinnen für ein hochkomplexes Thema. Genau. Und das ist natürlich nochmal was anderes. Ich finde auch, das hat sich über die letzten Jahre wahnsinnig viel verändert. Und auch da hat man dann natürlich nicht mehr den Druck, wenn jemand ein unfassbar guten Job macht, muss ich die Person nicht zwingend immer wieder ein Org-Level höher schieben, sondern vielleicht ist die Person auch einfach auf einem Expert-Track, möchte auch in Teilen gar keine Personalführung, sondern sich auf fachliche Themen spezialisieren.
Da rennst du jetzt bei mir offene Türen ein und genau da wollte ich nämlich jetzt auch gerade ansetzen. Ich kenne diesen Trend nicht, nur ich bin selbst bei uns in der Organisation sogenannter Fachberater, also eine fachliche Führungskraft ohne Personalverantwortung auf diesem Expert-Track, den du gerade genannt hast. Aber wenn ich mir das jetzt nochmal mit Blick auf die Layering anschaue, bedeutet es ja trotzdem, dass ich eine Führungskraft gleichgestellt bin mit einer Führungsebene. Das heißt, ich gehöre einem Layer, einer Verantwortungsebene an. Und wenn wir jetzt über De-Layering sprechen, dann ist ja eigentlich die Situation heute eher so, dass wir deutlich mehr Menschen auf den einzelnen Layern haben, weil wir ja auch die ganzen Experten und auch bei uns teilweise auch die Projektleitenden, die Scrum Master und so weiter ja auch nach oben skaliert haben. Das heißt, die haben auch Karriere gemacht, die besetzen auch einen Platz im Layer. Wie geht man jetzt denn da um, wenn man diesen moderneren Weg gegangen ist und jetzt beim Delayering eigentlich sagt, jetzt haben wir aber da doppelt so viele plötzlich sitzen?
Ich glaube, was da wichtig ist, wenn du da drauf schaust, ist das Thema Führungsspannen. Und da kommen wir auch schon zum Wie. Wie schaue ich mir eigentlich so ein Delayering an? Wovon ich immer per se gar nichts halte, ist zu sagen, oh, ich habe da so einen coolen Trend gesehen, habe irgendwo ein Managementbuch gelesen und folgendes Unternehmen aus den USA oder sonst wo, die machen das ja so, ich nehme das jetzt mal, das muss ja gut sein, deswegen sind die ja nur so erfolgreich. Ne? Ich überspitze das jetzt bewusst, aber ja, ich glaube, wir wissen alle, wovon man redet. Wichtig im Wie beim Delayering sind natürlich Führungsspannen und sich immer die Frage zu stellen, brauche ich diese Layer da, sind die Personen denn effektiv wirksam, indem wir sie arbeiten oder nicht? Mhm. Wenn ich jetzt in eine klassische Organisation schaue und ich nehme jetzt mal das Beispiel bei euch, hättet ihr eine Person, wo man jetzt sagt, theoretisch, die Person ist SVP, diese Person führt wiederum zwei VPs, jeder von diesen VPs führt wiederum zwei Direktoren, Direktorinnen, diese jeweils führen zwei Head-Offs, wo man sagt, naja, das sind jetzt alles schon recht erfahrene Menschen, das ist jetzt alles konsolidiert in einem Bereich, ist eine Führungsspanne von einer Person zu zwei, ist das eigentlich effizient so? Wahrscheinlich sagt man eher nein und wahrscheinlich sagt man in vielen Bereichen, ich sage jetzt mal im Personal, ich jetzt zum Beispiel hab 8 Direct Reports, so, weil ich einfach sage, das macht für mich am meisten Sinn. Das ist ein guter Modus zwischen operativ nah dran sein und Führung, ohne dass ich mich jetzt langweile und den ganzen Tag nur Konzepte gegenlese und die dann Sign-off drauf gebe. Und deswegen stellt sich dabei die Frage weniger bei Experts, ja, du bist natürlich einer gewissen Führungsebene dann gleichgestellt. Das finde ich auch wichtig und richtig. Passiert leider viel zu wenig noch im Unternehmen, wenn man sagt, wir bieten auch Expert-Tracks an. Und letztlich, wenn man sich dann auf den Ebenen das Ganze anguckt, sagt man, okay, trotzdem ist die Expert-Rolle irgendwie zweitrangig. Da ist ja ein Logikbruch an der Stelle drin. Deswegen, ja, hast du eine Gleichstellung, aber du hast ja an der Stelle, ob es jetzt 5 oder 6 Org-Layer gibt, das wird sich ja letztlich, wäre dir ja wahrscheinlich egal, auf welchem du jetzt sitzt, solange du sagst, hey, das ist die Flughöhe zu, an wen reporte ich eigentlich gerade, ist das gleich. Und ob das jetzt auf einem Director oder einem Head-Off oder einem VP-Layer ist, man sagt irgendwie C-Level minus Ebene 1, minus Ebene 2 und da wird man dann halt eben einsortiert. Aber ja, da gibt es natürlich viele Auswüchse durch eben Wachstum und viele ja ineffiziente Führungsspannen, wo man sich dann sagt, kriegt man das eigentlich besser gelöst?
Bleiben wir doch nochmal bei diesem auch individuellen Blickwinkel. Wenn man jetzt so einen Layer wegnimmt, dann gibt es ja auf der einen Seite, sagt man, wir besetzen nicht mehr nach, dann hat man so eine natürliche Fluktuation. Aber irgendwann, wenn man das währenddessen, dass noch Menschen da sind, muss man das verändern. Was ist denn in der Praxis dann was, wo du auch empfehlen würdest, was macht ihr denn dann mit diesen Menschen?
In der Praxis ist das gerade in Deutschland total schwierig, weil das ist ein rechtliches Thema. Also ich kann de facto arbeitsrechtlich niemandem sagen, ich nehme dir jetzt den Titel weg, so, und das ist immer zustimmungspflichtig. Wie gehen wir es an in Bereichen, die wir beispielsweise verkleinert haben? Zum einen sind es offene Gespräche und viele Menschen, das finde ich sehr spannend, haben gar nicht an erster Stelle das Ego, sondern verstehen es total und sagen vielleicht auch zum Start, ich klatsche gar nicht in beide Hände und sage, das ist ja super, dass wir das jetzt machen, aber ich mache das trotzdem mit, weil ich verstehe es inhaltlich und sagen im Nachgang, irgendwie hattet ihr recht. Am Anfang war ich nicht so glücklich über die Entscheidung, aber die Kommunikationswege sind viel viel schlanker. Dann kann ich auch aus der Praxis tatsächlich sagen, das kommt jetzt natürlich nicht jeden Tag vor, aber ich hatte auch schon einige Gespräche, bei denen Leute gesagt haben, ich habe überhaupt keine Lust auf Führung. Ich muss das immer machen. Ja. Und ich bin jetzt in dieser Rolle, aber ich selber beschäftige mich viel lieber mit den fachlichen Problemen. Ich musste aber irgendwann in diese Rolle, um Karriere zu machen, sonst wäre ich ja stehen geblieben. Und das finde ich sehr berührende Gespräche an der Stelle, um da beim Positiven zu bleiben. Das kann auch in Teilen gar nicht nur zu was Negativem führen, sondern in Teilen auch zu einem besseren Personen-Job-Fit. So, und dann, um jetzt auf die negative Seite zu kommen, sehen wir natürlich auch, wenn wir mal in den Markt schauen, was gerade alles passiert und wie viele Meldungen wir jeden einzelnen Tag bekommen von Layoff-Wellen. Und wenn man da mal tiefer in die Statistiken schaut, dann sind natürlich sind darunter auch beispielsweise administrative Tätigkeiten zu finden, die gerade durch, ich sag mal, großes Thema KI-Effizienz ersetzt werden. Mhm. Nichtsdestotrotz findest du darunter in vielen Unternehmen im Tech-Bereich auch ganz viel mittleres Management, wo man genau sagt, sind die Führungsspannen, die wir einmal so aufgebaut haben, eigentlich so noch effizient? Macht das so noch Sinn? Und das hat natürlich nochmal einen riesengroßen Einfluss auf, wie denken wir eigentlich gerade Karriereentwicklung, insbesondere für Menschen, die gerade im mittleren Management sind.
Sehr spannende Gedanken, muss ich sagen. Und im Prinzip, jetzt, um auch mit einem positiven Ausblick da zu enden, es macht natürlich Sinn, die Organisation ständig im Blick zu haben. Das sichert ja auch den Bestand der Organisation, gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten. Insofern würde ich sagen, vielen Dank, liebe Annika, dass wir heute über Delayering mal gesprochen haben. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe Ansatzpunkte, das weiter zu diskutieren. Wir werden auf LinkedIn damit unterwegs sein. Wir freuen uns über Likes auf die Podcast-Folge, bleiben im Gespräch. Alles Weitere zu dir dann auch in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Vielen Dank für das Gespräch, Stefan. Hat mir Spaß gemacht.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.